This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier werde ich die Beispielaufgabe Fläche einer Ellipse, elliptische Polarkoordinaten vorstellen. In der Aufgabe geht es darum, eine Ellipse in einem speziellen Koordinatensystem, das wir gleich kennen werden, auszudrücken und dieses dann zu nutzen, um auf eine einfache Art und Weise die Fläche zu berechnen. Eine Ellipse ist stets charakterisiert durch eine Ellipsengleichung. Diese Form sagt uns, dass ein Parameter μ² gleich sein soll dem Quotienten aus x durch a quadriert und dem Quotienten aus y durch b quadriert. Ein bisschen erinnert uns das an die Kreisgleichung r² gleich x² plus y², mit dem Unterschied, dass wir nun noch zwei weitere Parameter a und b haben. In Polarkoordinaten kannten wir ja die Transformationen x gleich rho mal Cosinus phi und y gleich rho mal Sinus phi. Während diese die Kreisgleichung erfüllen, genügen sie nicht, um auch eine Ellipse zu charakterisieren, wie wir ganz einfach durch Einsetzen sehen können, da wir dann rho geteilt durch a und rho geteilt durch b bekommen und somit nicht auf das einfache Ergebnis von μ² kommen. In den elliptischen Koordinaten wählt man nun folgende Transformation zwischen kartesischen Koordinaten und phi und μ. Und zwar x gleich μ mal a mal Cosinus phi und y gleich μ mal b mal Sinus phi. Das Ganze ist also mehr oder weniger schon an die Polarkoordinaten angelehnt, enthält jedoch sowohl den neuen Parameter μ als auch a. Für die Ellipsengleichung sorgt dies dafür, dass sich in x durch a und in y durch b die beiden Parameter a und b herausheben und wir tatsächlich μ² in beiden Termen erhalten und Cosinus² plus Sinus², was 1 ergibt. Somit ist die Ellipsengleichung durch diese Wahl von x und y automatisch erfüllt und um die Koordinatentransformation zu vervollständigen, gibt es noch die Regel, wie man phi in kartesische Koordinaten umrechnet bzw. umgekehrt mit kartesischen Koordinaten phi erhält. Es ist vielleicht ganz wichtig, sich klarzumachen, dass wir hier nicht von einem orthonormalen Koordinatensystem reden, denn wenn wir die Kurvengeschwindigkeiten ausrechnen und die Basisvektoren der Koordinatenbasis bilden, dann sehen wir, dass e μ, der radial nach außen zeigt, und e phi nicht mehr senkrecht aufeinander stehen, sondern hier einen Winkel bilden, der verschieden von 90 Grad ist. Das ist auch ganz logisch, da der Ortsvektor r nicht mehr senkrecht auf diesem Teil der Ellipse steht. Bei einem Kreis war das gegeben, bei einer Ellipse ist das nur noch in gewissen Punkten gegeben, beispielsweise hier, hier, hier und hier drüben. Andernfalls stehen die Basisvektoren nicht mehr senkrecht aufeinander. Wir wollen diese elliptischen Polarkoordinaten nun nutzen, um ein Integral zu transformieren. Wir haben ein Integral über dx und dy von einer Funktion, die ausschließlich von dieser Variable abhängt. X durch a im Quadrat plus y durch b im Quadrat, sowie allen möglichen funktionalen Anwendungen dieser Variable, zum Beispiel e hoch x durch a im Quadrat plus y durch b ins Quadrat. Doch stets tritt nur diese Sache im Gesamtpaket auf und nie beispielsweise die Variable x alleine. Und wir möchten zeigen, dass sich dieses Integral, diese beiden Integrale, auf ein einzelnes Integral vereinfachen lassen über d μ mal f von μ². Wir wollen uns nun explizit der Transformation dieses Integrals widmen und wir wissen ja aus der Vorlesung, wie wir die infinitesimalen dx und dy in dφ und dμ im neuen Integral übersetzen. Wie ähnlich wie bei einer Substitution erhalten wir einen Zusatzfaktor, der gegeben ist durch das Kreuzprodukt aus den Kurvengeschwindigkeiten dieses Koordinatensystems, die ja gegeben sind durch die Ableitung des allgemeinen Ortsvektors nach der zugehörigen Variable μ bzw. phi. Wir wollen zunächst mal den allgemeinen Ortsvektor aufstellen und in kartesischen Koordinaten ist dies xy und das bedeutet gemäß den Transformationsregeln ist dies μ mal a mal Cosinus phi und μ mal b mal Sinus phi. Dies ist also der allgemeine Ortsvektor und diesen leiten wir nun nach phi ab. Leiten wir ihn nach phi ab, dann behalten wir μ a und μ b und aus Cosinus phi wird minus Sinus phi und aus Sinus phi wird Cosinus phi. Nun machen wir das Ganze noch für den Kurvengeschwindigkeitsvektor v μ. Dazu müssen wir diesen Ausdruck nach μ ableiten. Das heißt, wir erhalten a mal Cosinus phi und b mal Sinus phi. Nun möchten wir das Kreuzprodukt aus v phi und vr ausrechnen, also dem Kreuzprodukt aus den gerade ausgerechneten Vektoren. Wir sind mit dem Kreuzprodukt nur in drei Dimensionen vertraut. Das heißt, was wir nun machen, ist, die beiden Vektoren dreidimensional zu ergänzen. Wir behalten also die x-Komponente und wir behalten die y-Komponente, ergänzen aber eine z-Komponente. Und da wir hier über ein zweidimensionales Koordinatensystem reden, ist z ganz einfach 0. Wir bleiben also in der xy-Ebene. Genau das gleiche machen wir auch mit dem Vektor d μ r, also der Kurvengeschwindigkeit für die Koordinate μ. Wir haben also a Cosinus phi und b Sinus phi und 0. Diese Erweiterung auf drei Dimensionen nehmen wir nur vor, um mit dem gewohnten Kreuzprodukt in drei Dimensionen zu rechnen. Wir wollen das Ganze nun zusammenrechnen. Das heißt, wir haben diese Komponente mal diese minus diese mal diese für die erste Komponente. Das liefert aber 0, weil wir jeweils mit 0 multiplizieren. Auch die nächste Komponente liefert 0. Das heißt, wir haben 0 mal die a Cosinus phi Komponente minus dieses Komponente mal 0, erhalten also weiterhin 0. Das ist auch, was wir erwarten, da wir ja einen Vektor aus der x- und xy-Ebene mit einem Vektor in der xy-Vektorkreuzprodukt nehmen, dann soll dieser senkrecht auf dieser Ebene stehen und das bedeutet, er kann ausschließlich in z-Richtung zeigen. Die z-Komponente ist dabei minus μ a sinus phi mal b sinus phi minus μ b cosinus phi mal a cosinus phi. In aller Ausführlichkeit ist das also μ a b und dann Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi und außerhalb minus mu a b. Also einmal Sinus Quadrat Phi und Cosinus Quadrat Phi, beides mit einem Minus als Vorfaktor. Das hier wissen wir ist 1. Das heißt, wir erhalten als Endergebnis den Betrag von minus mu a b und da a, b und mu stets positiv sind, ist das ganz einfach mu a b. Wir haben jetzt also unser Kreuzprodukt von Vphi und Vr berechnet und wollen noch ganz kurz auf eine andere Methode dieses Kreuzprodukts zu berechnen eingehen, nämlich über die sogenannte Jacobi-Determinante. Für allejenigen, die das noch nicht gesehen haben, unter denen das nicht bekannt ist, die können diesen Schritt getrost überspringen. Er wird im Kapitel Matrizen noch einmal etwas genauer erläutert werden. Es soll an dieser Stelle nur erwähnt werden, dass wenn man die folgende Determinante berechnet, von dx nach dμ, dx nach dφ, dy nach dμ und dy nach dφ, also die Determinante von diesem 2 kreuz 2 dimensionalen Ausdruck, dann erhält man ebenfalls das richtige Ergebnis a mal b mal μ. Wir wollen uns davon nun gar nicht länger verwirren lassen und nun explizit zur Transformation des Integrals übergehen. Wir wollen ja nun folgendes Integral übersetzen, dx und dy integriert über diese Funktion. Diese Funktion können wir gleich schon mal etwas einfacher schreiben, da wir ja aus der Ellipsengleichung wissen, dass das hier nichts anderes ist als μ². Wir können auch noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ja gerade diesen Ausdruck hier ausgerechnet als μ mal a mal b. Wir können noch einen Schritt weiter gehen, indem wir sagen, wir haben eine vollständige Fläche im zweidimensionalen Koordinatensystem. Das heißt, phi läuft stets von 0 bis 2 pi einmal herum, wie wir das auch für eine Ellipse haben wollen. Und f hängt also offensichtlich nur ab von μ², weil das hier nichts anderes ist als μ². Wenn wir das Ganze also komplett zusammenschreiben, erhalten wir ein Integral von 0 bis 2 pi über dφ und ein Integral über dμ, was abhängt von dem Gebiet, das wir betrachten, von μ mal f von μ² mal a mal b. Das erste Integral ist trivialerweise einfach 2pi und außerdem können wir a und b noch aus dem Integral herausziehen. Und damit erhalten wir genau die Transformation, die wir am Anfang zeigen wollten. Dieses Integral in kartesischen Koordinaten vereinfacht sich auf ein eindimensionales Integral in elliptischen Polarkoordinaten. Nun wollen wir uns konkret der Berechnung der Fläche dieser Ellipse zuwenden. Und dazu wollen wir uns nochmal ganz kurz anschauen, wodurch diese Ellipse charakterisiert ist. Sie ist durch eine Ellipsengleichung charakterisiert und vor allen Dingen durch den Parameter μ. Wir hatten ja aber vorhin schon angesprochen, dass diese Ellipse, bei der b an diesem Punkt liegt und a an diesem Punkt liegt, charakterisiert wird durch μ gleich 1. Das ist sozusagen die Ellipse außen und alle Punkte innerhalb sind charakterisiert durch μ kleiner 1. Das heißt, hier wird μ immer kleiner und zum Schluss wird μ 0. Das heißt, wenn wir μ von 0 bis 1 laufen lassen und gleichzeitig immer diese Ellipsengleichung erfüllen, dann sammeln wir alle Punkte innerhalb dieser Ellipse auf. Das heißt, wenn 1 kleiner gleich x durch a ins Quadrat plus y durch b ins Quadrat ist, dann bekommen wir unsere Ellipsengleichung. Das heißt, das ist das Gebiet, worüber wir integrieren müssen. Die Fläche ist ja nun nichts anderes als einfach ein Integral über dx und dy über dieses Gebiet. Und daraus sehen wir auch schon sofort, weil wir wirklich uns nur für die Fläche interessieren, also nur dx und dy zählen wollen, dass wir unsere Funktion f von x durch a im Quadrat und y durch b im Quadrat sehr einfach wählen können. Wenn wir uns dieses Integral anschauen, sehen wir, dass sie hier gar nicht mehr auftaucht. Das heißt, sie ist mit 1 zu gewichten. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass dies nicht immer gilt. Sie ist mit 1 zu gewichten, solange wir innerhalb des Gebietes der Ellipse sind, solange also μ zwischen 0 und 1 liegt. Und sie ist mit 0 zu gewichten, solange μ größer als 1 ist. Warum? Naja, in diesem Fall sorgt sie dafür, dass wir ganz einfach die Fläche zählen, also dx und dy. Und in diesem Fall sorgt sie dafür, dass wir gar nichts zählen. Das heißt, wir also alles, was außerhalb der Ellipse ist, nicht dazu kommt, dass wir müssen uns keine Sorgen um irgendwelche Grenzen machen. So, das hier ist jetzt nichts anderes als f von μ². Und das bedeutet, wir erhalten unsere Gesamtfläche, indem wir dieses Integral hier oben übersetzen in elliptische Polarkoordinaten. Das ist dann 2 mal Pi mal a mal b mal das Integral über dμ. dμ läuft von natürlich über seinen gesamten Bereich, von 0 bis unendlich, über μ mal f von μ². μ bleibt ganz normal im Integral stehen und f von μ² wissen wir jetzt, das ist 1 innerhalb der Ellipse und 0 außerhalb. Das heißt, unser Integral vereinfacht sich zu 2 mal Pi mal a mal b und ein Integral von 0 bis 1 dμ mal μ. Der gesamte Bereich von 1 bis unendlich fällt heraus, da dort die Funktion 0 ist. Gut, dieses Integral ist nun μ² halbe. Wenn wir es also von 0 bis 1 auswerten, 1 halb. Das heißt, wir erhalten 2 mal Pi mal a mal b, μ² halbe ausgewertet von 0 bis 1. Und das ist genau das Ergebnis, was wir auch erwartet hatten, Pi mal a mal b, die Fläche einer Ellipse. Wir können das kurz in seiner Konsistenz überprüfen, indem wir a gleich b gleich r setzen, also einen Kreis betrachten, denn dann erhalten wir Pi r². Also wenn a und b gleich einem im gleichen Parameter r sind. Gut, damit haben wir jetzt erfolgreich die Fläche dieser Ellipse berechnet und das haben wir gemacht, indem wir... Wie haben wir das gemacht? Wir haben ein spezielles Koordinatensystem eingeführt, das für diese geometrische Form oder diese Geometrien besonders geeignet ist, haben uns dann damit beschäftigt, wie man dieses Integral übersetzt, indem wir diesen Teil des Integrationswechsels explizit berechnet haben, haben damit unser Integral wechseln können auf elliptische Polarkoordinaten und zum Schluss auf sehr einfache Art und Weise über dieses simple Integral die Fläche der Ellipse berechnen können. In kartesischen Koordinaten wäre das ein erheblich größerer Aufwand gewesen.